Guten Morgen, mein Name ist Petra Sedelbauer, ich bin die Ehefrau von Stan Sedelbauer. Ja, ich bewundere den Mut von Dr. McCullough. Er hat sich für die Gesundheit der Menschen eingesetzt, egal welche Konsequenzen auf ihn zukamen. Das, was Dr. Peter McCullough getan hat, war aber nicht politisch korrekt. Seine Einwände, seine Informationen, die Fakten, sein Schritt in die Öffentlichkeit waren politisch nicht erwünscht. Nicht politisch korrekt. Aber war es biblisch korrekt? Inwieweit soll sich ein Christ in politische Entscheidungen einmischen oder dagegen sprechen? Soll ein Christ stets der Obrigkeit gehorchen? Gibt es Grenzen? Ich denke, das sind Fragen, über die wir als Christen unbedingt sprechen sollten. Wir haben nur wenige Minuten dafür und die wollen wir nutzen. Ich freue mich, Ihnen meine kompetenten Gesprächspartner vorzustellen. Eugen Hartwig als Theologe, Helge Kühls als Wirtschaftsexperte und Theologe, Ronny Schreiber, Evangelist und Ingenieur, Jochen Wieland, ein psychologischer Psychotherapeut. Fangen wir gleich an. Wir hatten im Juni dieses Jahres in Nürnberg den Evangelischen Kirchentag und in einigen Zeitungen stand, dass die Veranstaltung eher einem grünen Parteitag glich. Laut einer Umfrage von Idea Spectrum vom November 2022 spricht sich die Mehrheit der Deutschen, 55%, dafür aus, dass sich die Kirche weniger in politische Themen einmischen soll. Was ist die Aufgabe der Kirche? Wie siehst du das, Eugen?
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich denke, dass die Kirche sich zu biblischen Themen äußern sollte. Zu biblischen Themen. Die Kirche wurde von Jesus Christus gegründet. Und er hat ihr auch einen Rahmen und auch einen Auftrag gegeben. Und diesen Rahmen und diesen Auftrag finden wir in Matthäus 28, Vers 19 und Vers 20. Da heißt es, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Da heißt es nicht, und lehret sie halten alles, was die Politiker euch befohlen haben, sondern lehret sie halten alles, was Christus, ja, was Jesus ihnen gesagt hat. In politischen Debatten bedeutet das ganz konkret, dass die Christen und auch also Kirchen biblische Werte mit in die Diskussion einbringen können und auch sollen. Ich denke da zum Beispiel an die Debatte über, wie viele Geschlechter gibt es denn? Da gibt es viele politische Meinungen. Christen und auch Kirchen können jetzt biblische Werte einbringen. Sie können die Bibel aufschlagen, ganz an den Anfang gehen und diesen Text vorlesen. Und Gott schuf, in 1. Mose 1, Vers 27, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf ihn als Mann und Frau. Und das ist dann der Beitrag der Christenheit, dass man darauf verweisen kann, es gibt zwei Geschlechter. Aber ich denke da auch zum Beispiel an die Corona-Krise, wo Politiker und leider auch Kirchenvertreter der Pharmaindustrie sicherlich einen Bärendienst erwiesen oder einen Beitrag dazu geleistet haben, indem sie gesagt haben, die Impfung, die Corona-Impfung ist ein Akt der Nächstenliebe. Ich hätte mir gewünscht, man hätte die Bibel aufgeschlagen und den biblischen Beitrag, die biblischen Werte hier mit einbringen lassen und gesagt, Jesus definiert Nächstenliebe anders. Nächstenliebe bedeutet das, nach der Definition von Jesus Christus, das Gesetz Gottes zu halten, die 10 Gebote zum Beispiel. Das ist das, wie er Nächstenliebe erklärt. Man kann auch über die Klimadebatte mit debattieren, aber auch da christliche Werte, biblische Werte mit einbringen. Aber ich werde in meiner Predigt darauf eingehen. Ich erwähne es aber nur. Ich glaube, der Auftrag der Kirche ist es, biblische Werte weiterzugeben, nicht politische Meinungen zu vertreten.
Das war sehr aufschlussreich. Vielen Dank. Ronny, An dich hätte ich die Frage, gibt uns die Bibel eine Richtschnur, wie wir mit den Anweisungen der Regierungen umzugehen haben? Zu Jesu Zeiten waren ja die Juden unter römischer Besatzung und die frühe christliche Gemeinde, die litt unter der römischen Regierung, zum Beispiel unter einem Kaiser Nero. Wie regelt die Bibel den Umgang mit Obrigkeiten?
Ja, danke für diese Frage. Es wird oft gefragt, wie gehen wir mit den Obrigkeiten um? Wie verhalten wir uns der Obrigkeit gegenüber, gerade in so einem Szenario, wie du es gerade beschrieben hast, wenn da zum Beispiel ein Kaiser Nero sitzt und Christen verfolgt, also besondere Gruppen im Volk, auch religiöse Gruppen, unterdrückt werden, verfolgt werden. Das ist ein ganz besonderes Szenario. Allgemein gibt die Bibel uns viele Antworten, wie wir mit den Obrigkeiten umgehen sollen. Und ich glaube, einer der bekanntesten Texte, den finden wir dazu von Paulus selbst, der in dieser Zeit von Kaiser Nero lebte, in Römer 13. Und ich möchte es einmal zitieren hier aus Römer 13, Vers 1 und 2. Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Nun, wenn wir jetzt ein bisschen weiterlesen, wird sogar die Obrigkeit Dienerin Gottes genannt. Also in anderen Worten, alle Regierungen, die eingesetzt sind und alle Obrigkeiten, die dort im Amt sind, sind von Gott eingesetzt. Das mag manchmal etwas seltsam klingen, wenn man darüber nachdenkt, über Regierungen, die ihre Bevölkerung unterdrücken. Also vielleicht ein gängiges Beispiel, wir erwähnen da oft Nordkorea. Aber selbst eine sehr korrupte Regierung ist immer noch besser als eine Anarchie. Nun, die Obrigkeiten selber müssen sich Gott gegenüber verantworten. Nun, wie ist das bei uns nun? Was ist, wenn wir mit den Beschlüssen der Obrigkeiten nicht einverstanden sind? Weil das ist ja auch ein ganz gängiges Szenario, dass das gibt. Nun, da haben wir auch Beispiele für in der Bibel. Zum Beispiel im 6. Jahrhundert vor Christus, da wurden die Juden damals von einem Nachbarland überfallen, von Nebukadnezar, dem König der Babylonier. Er hat sie entführt, ins Exil gebracht, er hat sie enteignet und hat sie umgesiedelt. Und man kann sich vorstellen, dass die Juden nicht mit allen Gesetzen der damaligen Babylonier übereingingen, aber Gott schickt einen Propheten, den Propheten Jeremia, und sagt seinem Volk: Suchet der Stadt Bestes, denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Also auch wenn ihr nicht einverstanden seid, sagt Gott mit all den Gesetzen, die es hier gibt in Babylon, dennoch lehnt euch da jetzt nicht gegen auf, sondern sucht der Stadt Bestes, seid ein Segen für die Stadt. Jetzt muss man sich vorstellen, es gibt eine Ausnahme. Nun in Kolosser, da sagt Paulus, dass der gleiche Paulus, der sagt, alle Obrigkeiten sind von Gott eingesetzt, der sagt auch, dass Jesus Christus das Haupt aller Obrigkeiten ist. Und so ist es, dass wir das als Richtschnur auch nehmen müssen. Also wir unterwerfen uns natürlich den Landesgesetzen, es sei denn, sie stehen im Widerspruch mit dem Gesetz Gottes. Lass mich das kurz an einem Beispiel erklären. Wenn ich irgendwo angestellt bin, in einem großen Konzern, und mein Vorgesetzter verlangt von mir etwas zu tun, was gegen die Richtlinien des Konzerns ist oder gegen die klaren Worte des Konzernchefs, dann soll ich meinem Vorgesetzten nicht folgen. Wenn mein Konzernchef etwas tut, was gegen die Richtlinien der Landesgesetze ist, dann soll ich meinem Konzernchef darin nicht folgen. Wenn mein Land etwas tut, was gegen die Gesetze Gottes ist, dann soll ich meinem Land darin nicht folgen. Ansonsten habe ich mich den Obrigkeiten in jeder Beziehung unterzuordnen.
Vielen Dank, das vielleicht waren klare Worte. Nochmal?
Wenn ich noch eine kleine Ergänzung machen darf. Wir sehen das im Gebot Gottes. Es heißt im ganz Kleinen, in der kleinsten Zelle unserer Gesellschaft, in der Familie, da sagt das Gebot Gottes, du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass es dir gut gehe. Und diese kleinste Zelle der Gesellschaft lässt sich ausweiten. Also auch auf unsere Vorgesetzten, auf unser Land, bis hin zu Gott. Diesen Gehorsam zu haben, damit es einem gut geht. Dankeschön.
Dankeschön, Ronny. Jetzt haben wir ein Kapitel über Gehorsam gelernt. Aber wir können doch nicht alles mitmachen, was der Staat verlangt als Christen. Eugen, zu welchen Themen sollten wir als Christen nicht schweigen?
Zuallererst glaube ich, dass es wichtig ist zu verstehen, dass Gott sowohl den Staat als auch die Kirche eingesetzt hat. Das ist ganz wichtig. Und jedem eine besondere Aufgabe zum Wohle der Menschheit auch verschrieben hat, zugesprochen hat und auch beauftragt hat. Das ist ganz wichtig, dass wir das in der Bibel auch erkennen. Gleichzeitig sollte die Kirche und wir als Christen sollten uns unabhängig vom Staat, sollten wir unserem Auftrag nachgehen. Aus diesem Grund setzt sich ja auch die Bibel und auch wir als Kirche, also die Kirche, die ich vertrete, setzen wir uns auch für die Trennung von Kirche und Staat ein. Das ist ein ganz wichtiger Wert der Bibel. Ein ganz wichtiger Wert. Ronny ist ja schon auf die Frage auch etwas eingegangen. Wo liegen denn die Grenzen? Naja, in erster Linie soll die Zusammenarbeit oder besser gesagt die Existenz von Kirche und Staat sollte konfliktfrei sein. Als Christen sollten wir jetzt keine Konflikte mit dem Staat suchen. Wir sollten unserem Auftrag, den Jesus Christus uns aufgetragen hat, dem sollten wir nachgehen. Bedeutet das, dass wir aber alles mitmachen sollten? Oder gibt es Grenzen? Römer 13 erklärt es. Die Bibel macht aber auch deutlich und auch die Apostel, dass die Grenzen dort liegen, wo das Gesetz Gottes übertreten wird. Auch den Aposteln wurde verboten, die biblischen Werte zu verkündigen. Und wie haben sie darauf reagiert? In Apostelgeschichte 5, Vers 29 wird artikuliert, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Haben wir das in der Kirchengeschichte erlebt, dass auch Christen sowohl zu der eigenen Kirche als auch zu dem Staat das sagen mussten? Ich glaube schon, oder? Man musste auch mal den Mut haben und sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das sind die Grenzen. Und die dürfen wir auch freundlich und fröhlich artikulieren.
Danke, dass du uns diese Grenzen aufgezeigt hast. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass Kirche und Staat getrennt sind und es lohnt sich, dafür einzusetzen. Helge, in einer Situation, wo die Gesellschaft nicht mehr so recht weiß, was richtig und was falsch ist, wo viele Meinungen kursieren, wie merken wir, ob es sich um einen moralischen oder um einen politischen Punkt handelt?
Ich glaube, es gibt manche Bereiche, wo das relativ einfach ist. Wenn wir in der Zeitung lesen, dass ein Mordfall stattgefunden hat, wissen wir, das ist ein moralisches Thema. Wenn wir in der Zeitung lesen, dass die EU beschlossen hat, Plastikstrohhalme zu verbieten, ist es eine politische Entscheidung. In der Corona-Krise, und das ist das Beispiel, was Eugen gerade genannt hat, wurden wir mit einer Aussage von Papst Franziskus konfrontiert. Die Impfung ist ein Akt der Nächstenliebe. Und da stellt sich die Frage, ist das eine politische Aussage oder eine moralische Aussage? Wenn sie politisch ist, dann benutzt sie die Moral manipulativ. Wenn sie moralisch ist, verweist sie darauf, dass die politischen Gesundheitsfolgemaßnahmen zum Wohle der Menschen sein müssen. Und wenn man hier darüber nachdenkt, was der moralische Aspekt dieser Aussage ist, und wir wissen, dass Moral durch die 10 Gebote, gerade in den 6 letzten Geboten geregelt ist, wo das Miteinander der Menschen geregelt ist von Gottes Seite aus, wenn wir überlegen, was diese Aussage impliziert, sie hat impliziert, jeder, der sich weigert, die Impfung zu nehmen, wirkt an einer fahrlässigen Tötung mit. Das heißt, moralisch wurde auf das 6. Gebot, du sollst nicht töten, angespielt. Überlegt euch gut, was ihr tut. Die zweite Implikation war, hört auf, egoistisch zu sein, seid solidarisch, stellt eure eigene Freiheit unter das Gemeinwohl. Denn es ist wichtig, dass es uns allen gut geht und nicht nur einer Einzelperson. Die dritte Implikation, die vielen vielleicht nicht bewusst war, ist, dass jede Aussage des Papstes unfehlbar ist, damit Wahrheit sein muss. Und jetzt stellt sich die Frage, ist die Aussage, die er getätigt hat, wahr oder falsch? Wenn sie falsch ist, ist sie politisch motiviert, wenn sie wahr ist, ist sie moralisch motiviert. Und wir können natürlich im Rückblick sagen, dass eine Impfung einzig dem Selbstschutz dient, wenn sie den Kriterien Sicherheit und Wirksamkeit entsprechen würde. Ich kann nur mich selber schützen. Was das Virus bei einer anderen Person auslöst, hat nichts damit zu tun, was ich bei mir mache. Das heißt, die Aussage, die wir dort gehört haben, ist unwahr und das aus einem Mund, der unfehlbar spricht. Und von daher ist es mein Anliegen, darauf hinzuweisen, wenn wir vor kritischen Fragestellungen stehen, was ist moralisch oder politisch einzuordnen, muss immer für uns gelten als Christen das Wort Gottes als Maßstab. Daran muss sich auch ein Nächstenliebe-Statement prüfen lassen. Und wenn wir spüren, egal ob es die Führer der Religionsgemeinschaften der Welt sind oder die Politiker, sie können noch so fromm die Bibel zitieren, wenn sie zu Methoden greifen, die Bestechung beinhalten, Manipulation oder Zwang, ist es niemals mit dem moralischen Gesetz Gottes vereinbar. Denn Gott ist ein Gott, der den Menschen Freiheit ermöglicht, auch sich gegen ihn zu entscheiden. Und die gute Nachricht ist, Gott liebt Geimpfte und Ungeimpfte. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns durch diese politische Gemengelage, wo wirklich taktiert wurde, auch mit religiöser Unterstützung, nicht irritieren lassen, sondern, wie es der Apostel Paulus sagt, alles prüfen und das Gute behalten.
Amen. Das sind interessante Anregungen und ihr merkt hier als Zuhörer, es lohnt sich, über diese Punkte nachzudenken. Aber lasst uns jetzt mal über Geld reden. Als es um eine Steuerfrage ging, machte Jesus die bekannte Aussage in Matthäus 22, Vers 21, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Hier geht es auch um eine klare Trennung von Kirche und Staat. Wie soll sich ein Christ bei Finanz- und Wirtschaftsfragen verhalten, auch wenn sie ihn ruinieren würden? Soll er dem Staat trotzdem gehorchen?
Wir haben ja das Zeugnis von Dr. Peter McCullough gehört, dass er sozusagen durch seine Grundeinstellung auch beruflich Nachteile einstecken musste, was sich wahrscheinlich auch finanziell ausgewirkt hat. Wenn ich den Apostel Paulus richtig verstehe, ist er so einer Situation in seinem Leben häufiger begegnet. Denn er sagt, wir sind die, die nichts haben, und damit meint er wirtschaftliche Güter, und doch alles haben, weil wir Christus haben. Wir sollten, glaube ich, dem Staat, solange es uns möglich ist, die Treue erweisen, und solange es uns möglich ist, sage ich, solange wir noch an diesem Steuersystem teilnehmen können, und das können wir uns nicht aussuchen. Also die meisten von uns, die angestellt sind, haben keine Wahl, ob sie Steuern zahlen oder nicht, das wird automatisch reguliert. Anders ist es da schon bei Selbstständigen, die das ein bisschen rauszögern können und vielleicht auch manipulieren können und im Zweifel auch mit Steueranklagen dann zu rechnen haben. Jesus selber hat Tempelsteuer gezahlt und das, obwohl er als Gott Eigentümer des Tempels war und dazu eigentlich nicht aufgefordert werden musste, denn man zahlt nicht Steuer für sein eigenes Gebäude. Trotzdem hat er es getan als Vorbild für uns, dass wir ganz klar sehen, Obrigkeiten, das wurde schon von meinen Vorrednern gesagt, sind Gottes Werkzeuge. Ob sie ihrem Auftrag gerecht werden, steht auf einem anderen Blatt. Aber ich glaube, dass wir treue und vorbildlich in diesem Bereich der Wirtschaftsthemen auch sein sollten, egal ob es uns schlecht geht oder nicht gut geht. Ich möchte abschließen mit dem Gedanken, in Sprüche 29, Vers 4 gibt es eine Aussage, da wird etwas über ein Steuersystem erklärt. Da wird gesagt, ein König, der das Recht aufrichtet, der erhält sein Land. Wer aber nur Abgaben, und das beinhaltet ja Steuern auch, erhebt, der zerstört sein Land. Und wir haben in der Geschichte einige Beispiele gehabt, wo Leute es in die Spitze getrieben haben, wo die Bevölkerung ausgesaugt wurde bis zum letzten Tropfen. Und das endete im Ende des 18. Jahrhunderts in der Französischen Revolution. Also wenn Politiker versuchen, Steuermissbrauch zu betreiben und ihr Volk zu melken, bis es nicht mehr leben kann, dann werden wir Anarchie als Folge haben, weil das Volk wird ums Überleben kämpfen. Ich rufe nicht zur Anarchie auf, aber das sind automatische Folgen. Wenn der Hunger größer wird, haben wir Situationen, die wir uns alle nicht wünschen. Vor diesem Hintergrund, lasst uns dem Staat genauso treu sein, solange es nicht dem Willen und Wort Gottes widerspricht.
Vielen Dank. Wir stecken hier in verschiedenen Bereichen Grenzen ab. Kommen wir mal zu deinem Bereich, Jochen. Du bist als Psychologe und Psychotherapeut hier und hast viel mit den seelischen Nöten von Menschen zu tun. In welchen Bereichen hat deiner Ansicht nach die Corona-Krise schweres Leid verursacht und was hättest du dir insbesondere von Kirchen und Christen gewünscht?
Ja, danke schön, Petra, für diese Frage. Ich stocke ein bisschen oder schnaufe erstmal durch, weil diese Krise, die wir erlebt haben in den letzten Jahren, ich würde sagen, global gesehen haben wir sowas noch nie gehabt. Ja, dass quasi alle Länder der Welt betroffen sind, alle restriktiv vorgehen, alle medizinische Anweisungen umsetzen und nicht nur Gutes damit tun, sondern auch Leiden und Schaden verursachen, so wie du das auch schon gehört haben. Also das bedeutet unermessliches Leiden. Und ich glaube, wir können dieses Leiden nicht aufwiegen. Gott kann das. Ja. Das hat Alte betroffen, das hat Familien betroffen, das hat Kinder betroffen, das hat alle betroffen. Jeder kann, ich glaube, wenn ich jetzt hier das Mikrofon durch die Reihen gebe, dann kann jeder eine Geschichte erzählen. Und dann kann auch jeder Leidvolles erzählen. Ja. Es ist unglaublich, was hier passiert ist. Insofern schockiert mich das immer noch. Und wenn man eine gewisse Sensibilität besitzt, und die brauche ich auch für meinen Beruf, dann wischt man das nicht einfach zur Seite, sondern dann hört man sich das an und ich höre mir das quasi jeden Tag an von Menschen. Und die einen, ja, die gehen da robuster damit um, die anderen trifft es viel, viel doller. Und dann entstehen mitunter auch Symptome. Und hier müssen wir aus meiner Sicht hinhören, hingucken. Und wir müssen uns darum kümmern. Wir dürfen nicht vergessen. Ja, und ich glaube, dieses Zitat gilt nach wie vor, das wir aus unserer Geschichte kennen. Vergeben ja, vergessen nein. Und wenn wir nicht vergessen, dann heißt es, wir schauen hin und wir arbeiten auch auf. Und wenn ich in die Kirchen gucke, dann glaube ich, muss man unterscheiden zwischen der großen Struktur und dem einzelnen Gläubigen. Und ich glaube, als Kirchenstrukturen sagen zu können, dass die Kirchen leider keine rühmliche Rolle gespielt haben, weil sie sich quasi mithaben einspannen lassen. Sie haben nicht ideologiekritisch gearbeitet. Ich würde sagen, es ist Kirche. Kirche muss hinschauen, was passiert mit der Gesellschaft. Aber Kirche hat mitgemacht. Ja? Und also wir haben das gehört, wir haben die Aussage gehört von dem Chef, von dem damaligen Chef des Robert-Koch-Instituts. Diese und diese Maßnahmen sollten wir jetzt einfach so tun und die sollten nicht hinterfragt werden. Ja? Die sollten nicht hinterfragt werden. Als ich das damals hörte, habe ich sofort gestutzt. Also Wissenschaft fragt immer. Wer wissenschaftlich denkt, wer wissenschaftlich ausgebildet ist, der fragt immer. Der ist skeptisch. Und wenn ich nicht mehr hinterfragen darf, dann ist es nicht mehr Wissenschaft, dann ist es Ideologie. Und hier hätte ich mir von Seiten der Kirche gewünscht, das zu hinterfragen. Hier eine Stimme zu sein in der Gesellschaft, die sagt, nee, stopp, Moment, was haben wir für ein Menschenbild? Wir haben ein liebevolles Menschenbild, wir haben einen liebevollen Gott, wir haben einen barmherzigen Gott. Ist das, was hier gerade passiert, auch in unseren Kirchen, ist das Barmherzigkeit? Ist das Gott in unserer Mitte? Und ich glaube, es hat Einzelne gegeben, bestimmt in jeder Kirche, einzelne Menschen, die haben sich dagegen gestellt im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und was heißt dagegen gestellt? Ich glaube, sie haben versucht, das barmherzige Handeln Gottes sichtbar zu machen. Ja? Und ich glaube, das ist unser Auftrag, dass wir versuchen, in dem System, in dem wir leben und in den Vorgaben, die es gibt, trotzdem so barmherzig und so mitmenschlich es funktioniert, damit umzugehen. Und eins hat mich sehr schockiert damals, als es dann anfing, also nur noch getestet oder nur noch geimpft, ja, Diskussion, wer darf in Gottesdienst? Also das hat mich erinnert einfach an Johannes 6, Vers 37, diesen königlichen Vers, finde ich. Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Mhm. Und wenn Menschen zum Gottesdienst kommen, dann kann es doch nicht sein, dass an der Tür ein Schild steht, welche Eintrittsbedingungen es gibt, die der Staat vorschreibt. Also da gehe ich nicht mit. Die Türen müssen aufbleiben. Auch da, würde ich sagen, haben wir aus der Geschichte gelernt. Sie müssen offen bleiben. Und wir haben die Leistung zu tun. Und wir hatten sie zu tun, wir haben sie jetzt immer noch. Wir haben die Leistung zu tun, zu unterscheiden, in welcher Zeit befinden wir uns eigentlich. Ich habe mal das Sprichwort gehört, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Und ich glaube, da hat sich einiges gereimt. Und das macht mich betroffen. Da habe ich darunter sehr gelitten, mein Herz hat schwer gelitten darunter. Es weht noch nach bis heute, und wenn ich mit Menschen spreche, dann höre ich das und fühle das immer noch. Und von daher ist es mir ein Anliegen, dass wir das Evangelium so verkündigen, dass es den Menschen ganz nahe kommt. Und dass wir, und ich wiederhole das, was der Peter vorher gesagt hat, es war eine Krise des Mitgefühls. Und wir dürfen das Mitgefühl niemals in die Krise kommen lassen. Und für alle Zeiten bleibt im Mitgefühl, dann bleibt ihr bei Jesus. Haltet eure Herzen offen, haltet eure Türen offen für alle Menschen. Und auch da möchte ich meinem Vorredner mich anschließen, egal ob geimpft oder ungeimpft.
Und das ist dann die wahre Nächstenliebe. Mhm. Genau. Da ist noch ein Punkt, über den ich gerne mehr wissen möchte. Welche Mechanismen der Verhaltenssteuerung hat das Corona-Geschehen deiner Ansicht nach sichtbar gemacht, und wie können wir uns vor Manipulation schützen?
Ja, danke, Petra. Das ist auch eine riesengroße Frage. Ich möchte jetzt das vielleicht nicht zu lange machen, aber ein paar wichtige Dinge vielleicht erwähnen. Also in der Forschung untersucht man, wie werden Gesellschaften gelenkt. Ja? Die Verhaltenswissenschaft guckt dahin, was macht man mit Menschen. Und da wird unterschieden zu zwei große Begriffe. Einmal die Hard Power Methoden und einmal die Soft Power Methoden. Hard Power ist massive Polizeigewalt als Beispiel. Und wir haben das gesehen bei den Corona-Maßnahmen oder Corona-Demos, die es verschiedentlich gab. Ich erinnere da auch an Berlin. Massive Polizeigewalt, Hard Power. Und wenn man das sieht, dann erschrickt man und denkt sich, boah, hat das noch mit Rechtsstaat zu tun? Friedliche Passanten, Omas umwerfen. Also ich habe da viele Videos dazu gesehen. Wer die gesehen hat, der ist schockiert. Hard Power. Das möchte eine demokratische Gesellschaft oder eine Gesellschaft, die sich so nennt, eigentlich nicht. Deswegen greift sie so zu Soft Power Methoden. Und Soft Power Methoden, das haben wir sehr stark erlebt in Corona-Zeiten. Das bedeutet, wir beeinflussen durch sowas wie, wir geben Ordern aus wie Solidarität, ja. Und dann spricht man vom Nudging, das kommt aus dem Englischen, das heißt Schubsen, Anstoß, einen Anstoß geben. Also wir wurden vielfach genudged zu einem gewissen Verhalten, eben ganz soft. Und soft heißt, dass es zunächst quasi verhindert wird, dass es eine Reaktanz auslöst. Weil Polizeigewalt löst Reaktanz aus. Wenn ich das sehe, dann erschrecke ich. Und als friedlicher Mensch sage ich, boah, nein, das geht so nicht. Ja, dann komme ich in Widerstand, gefühlt. Und bei Soft Power ist es viel schwieriger, diesen Widerstand zu spüren. Und deswegen wird mit Soft Power Methoden, man spricht auch von Social Engineering, soziales Ingenieurwesen, wie kann ich Menschen quasi so lenken, dass sie das tun, was der Staat will. Und das haben wir vielfach gesehen in der Corona-Krise. Und wie kann ich Manipulationstechniken entgegenwirken? Wie kann ich mich davor schützen? Da ist es ganz wichtig, bewusst zu bleiben, ja, ein Bewusstsein entwickeln, mündig zu sein und kritisch zu sein, kritisch zu bleiben, zu gucken, was passiert in der Gesellschaft, einfach nicht hinzunehmen, was passiert, sondern zu überlegen, interessant, was geschieht hier eigentlich, also zu hinterfragen, niemals aufhören zu hinterfragen, niemals sich mit den abgegebenen Erklärungen zufrieden geben, skeptisch bleiben, ja, und dann haben wir eine Chance, quasi das zumindest mal zu hinterfragen und dann auch mitunter anders zu denken, andere Schlüsse zu ziehen und dann auch mit Menschen ins Gespräch zu kommen darüber.
Das wäre ja ein Thema für mehrere Stunden.
Ja, richtig.
Ja. Danke, dass du das so zusammengefasst hast. Ich meine, man möchte uns lehren, was wir zu denken haben, aber wie du sagst, wir müssen lernen, wie man denkt, hinterfragen. Dankeschön. Meine letzte Frage an Ronny. Bei den berühmten Nürnberger Prozessen wurde den Tätern vorgeworfen, dass sie den Anweisungen der Regierung eisern gefolgt sind. Ich mache nur meinen Job. Wie beurteilen wir als Christen die Taten und das Urteil und was lernen wir für das Heute?
Danke, das wird oft so gesagt, so als Schutzmaßnahme. Ich mache nur das, was man mir sagt. Aber die Frage ist natürlich, das war auch die Frage nach der Obrigkeit, vor wem verantworten wir uns denn? Und vor wem verantworten wir uns als Christen? Und vor wem muss sich jeder Mensch eines Tages verantworten? Also jeder Mensch wird eines Tages für sich selbst vom Thron Gottes stehen und muss das, was er getan hat, vom Thron Gottes verantworten. Das ist das höchste Gericht. Nun, ich kann mich nicht rausreden und sagen, ich habe einfach das gemacht, was man von mir verlangt hat. Nun, Gott ist nicht ungerecht. Gott möchte uns helfen. Er schickt uns seinen Heiligen Geist, um unseren Verstand dahin zu bringen, dass wir zwischen Recht und Unrecht unterscheiden können. Und das ist die Verantwortung, die ein Christ trägt oder ein Christ hat, ist eine Verantwortung nicht nur Gott gegenüber, sondern eben auch eine Verantwortung in der Gesellschaft. Ich möchte, wenn ich kurz darf, Petrus zitieren. 1. Petrus 3, Vers 14 und 15. Dort sagt er, doch wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr drohen aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn in eurem Herzen. Seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Also wir tragen eine Verantwortung Gott gegenüber, ja, aber wir verantworten uns auch vor der Gesellschaft. Wir sollen bereit sein, unseren Teil der Verantwortung in der Gesellschaft zu tragen, also das Wort Gottes auch der Gesellschaft weiterzugeben, der Gesellschaft auch zu helfen, richtige Wege zu finden. Jesus hat sogar gesagt, dass er uns ausgesandt hat, damit wir uns vor Fürsten und Königen verantworten, zum Zeugnis für die Welt, um der Welt zu zeigen, was ist Wahrheit und was ist Lüge. Das ist eine große Verantwortung, die Gott uns da mitgibt. Und Jesus erwartet von uns als sein Volk, egal aus welcher Kirche du kommst, egal aus welcher Gemeinde wir sind, er erwartet von uns, dass wir für die Wahrheit eintreten. Und Jakobus 4, Vers 17, dort lesen wir, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Wir sind gesandt als ein Licht in die Welt hinein. Und das ist das, was Gott von uns auch erwartet, dass wir leuchten in einer Welt, die scheinbar immer dunkler wird, wo die Gesetze um uns herum immer schädlicher für die Gesellschaft werden, wo viel, wie sagt man, Durcheinander herrscht. Da sollen wir zeigen, was es war und was es nicht war. Und wenn ich enden darf mit einem Zitat, einige von uns werden das Buch vielleicht kennen, ich habe mir das Zitat hier rausgeschrieben, es ist aus dem Buch Patriarchen und Propheten. Dort geht es um König David. König David hatte damals einen brutalen Befehl gegeben an seinen Heerführer und hat ihn zu einem Mord veranlasst. Da heißt es hier in dem Buch Patriarchen und Propheten über jene Szene auf Seite 694, David hatte seine Macht von Gott empfangen und sollte sie nur in Übereinstimmung mit den göttlichen Gesetzen gebrauchen. Als er etwas befahl, das diesem Gesetz widersprach, wurde Gehorsam zur Sünde. Wohl sagte die Schrift, es ist keine Obrigkeit ohne von Gott, hatten wir vorhin in Römer 13 gelesen, aber in solchem Fall dürfen wir ihr nicht gehorchen. In seinem Brief an die Korinther stellt Paulus den Grundsatz auf, von dem wir uns leiten lassen sollen. Seid meine Nachfolger, gleich wie ich, Christi. Es gibt Dinge, da wird Gehorsam zur Sünde, wenn wir uns gegen das Gesetz Gottes stellen, gegen die klaren Anweisungen, die er uns gegeben hat. Wir haben uns in allem, was wir tun, ob in der Familie oder im Staat, wir haben uns immer vor Gott zu verantworten. Und das muss unsere höchste Devise sein, Lasst uns eintreten für die Wahrheit in einer dunkler werdenden Welt, damit die Menschen heute noch Orientierung haben.
Vielen Dank, Ronny. Mit diesem Appell müssen wir auch leider schließen. Und ich möchte alle einladen, zu einem kurzen Gebet aufzustehen. Unser wunderbarer Vater im Himmel, wo dein Geist ist, das ist Freiheit. Und Herr, wir bitten dich um Führung in den Lebensfragen, dass wir unterscheiden können zwischen wahr und falsch, dass du uns den Mut gibst und die Weisheit, nach deinem Willen zu handeln, aber auch die Liebe zu unseren Nächsten. Herr, lehre du uns diese Sanftmut und auf deinen Wegen zu gehen. Wir möchten dich jetzt auch gleich bitten für Segen, für die Predigt, die Eugen Hartwig uns halten möchte, dass du mit ihm bist und dass du auch unsere Herzen öffnest. Wir wollen von dir lernen und möge alles zu deiner Ehre geschehen. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank euch.